D-Radio Wissen. Eine Stunde Film. Der Podcast.
Ich begrüße euch sehr herzlich zur Fußball-EM-Testspiel-Pre-Show heute Abend. Ne? Ist ja erst 20:45 Uhr, fängt das Spiel ja erst an. Und wie ihr wisst, in den ersten 15 Minuten passiert nie was. Ne, Anna?
Nee, ist wie im Film.
Also die ersten 15 Minuten wird nichts passieren im Länderspiel. Ihr könnt eine Stunde Film erst noch in Ruhe zu Ende hören bis 21 Uhr. Und dann dürft ihr meinetwegen den Fernseher anmachen und euch dieses Testspiel Deutschland gegen Italien angucken. Heute ist mir gerade eben so aufgefallen, als ich mir ein paar Stichpunkte gemacht habe, worum es heute Abend eigentlich so geht, damit ich nichts vergesse, vergesslich wie ich bin. Also eine fast reine Frauenshow. Anna.
Tschüss, Tom.
Ja, genau. Anna ist da. Die ist nämlich für uns nach München gereist, um sich dort mit den Machern vom Film Eddie the Eagle zu treffen. Der läuft diesen Donnerstag an. Ein Film über den gleichnamigen, wahnsinnigen Skispringer aus den späten 80er Jahren. Bin ich sehr gespannt drauf. Dann ist Simone Schlosser heute Abend noch bei uns. Die hat sich ein Buch angeguckt. Ein Buch über die schlimmsten B-Movies der Welt und einen der Autoren getroffen, der an diesem Buch geschrieben hat. Dann unser Gast heute Abend in der Sendung, Gal Gadot. Das ist die neue Wonder Woman aus dem Film Batman vs. Superman. Die ist heute Abend noch da. Und dann kommt noch Inga Hinnenkamp mit den News der Woche vorbei, den Film-News der Woche. Also insofern sind es quasi fünf Frauen gegen Tom heute Abend.
Und ich muss noch sagen, Gal Gadot ist das Beste an Superman.
Ja.
Batman. Um es mal auf den Punkt zu bringen. Ja.
Deswegen haben wir sie auch heute Abend in der Sendung. Also ihr seht jede Menge Frauen, die mich umgeben. Ich kann nicht sagen, dass mir das aus irgendeinem Grund nicht gefallen würde.
D-Radio Wissen.
Ich werde olympischer Skispringer.
Das ist doch ein Scherz, oder?
Dad, ich fange jetzt nicht mit Ballett an. Es ist immer noch Skifahren. Nur ein bisschen höher.
Nenn mir einen, nur einen britischen Skispringer.
Mich. Eddie Edwards.
Ja gut, das kann man schon mal sagen, wenn man überhaupt keine Ahnung vom Sport, aber einen großen Traum hat. Ich hoffe, ihr erinnert euch bitte vielleicht noch an Eddie the Eagle, den legendären britischen Skispringer Michael Edwards, so der bürgerliche Name, der bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary zweimal Letzter geworden ist. Mit weitem Abstand, aber gefeiert wurde wie ein Held damals. Ein Typ, der aus einem Land kam, in dem Skispringen so populär ist wie Bobfahren in Jamaika. Ich habe den damals springen sehen, tatsächlich wirklich. Also die großen Stars seiner Zeit, die sich damals um die Siege gekloppt haben, das waren Leute wie Matti Nykänen aus Finnland oder der DDR-Star Jens Weißflog oder aus Deutschland Dieter Thoma. Aber dieser Eddie Edwards, er war quasi der Adler der Herzen. Wahnsinnig charmant, so ein Typ, der für seinen Traum vom Skispringen gelebt hat, auch wenn er oft teilweise wirklich nur halb so weit gesprungen ist wie die Gewinner. So, und wie sein Spitzname, nämlich Eddie the Eagle, heißt auch der Film, der ab Donnerstag im Kino ist, ist so eine Art Feel-Good-Komödie über den schlechtesten und tollsten Skispringer aller Zeiten. Anna Wollner, du hast nicht nur den Film gesehen, sondern du bist auch für eine Pressekonferenz mit Hugh Jackman, Taron Egerton und den echten Eddie Edwards nach München gereist.
Nicht mit den Skiern, möchte ich an dieser Stelle nochmal festhalten.
Du hast natürlich den Bus genommen, wie immer.
Selbstverständlich.
Also ich kenne ihn tatsächlich noch von damals, Eddie the Eagle. Wie schräg ist der Typ heute?
Ich muss an dieser Stelle natürlich erstmal betonen, dass ich zu jung bin, um Eddie the Eagle damals noch habe springen sehen.
Ja?
Das ist mein großes Glück an dieser Stelle, denn ich konnte mir ihn wirklich genauso vorstellen, wie er im Film dargestellt wird.
Ja.
Unsportlich, so ein bisschen untersetzt, mit dicker Brille und Segelohren.
Alles noch real soweit.
Und dann auch noch ja, der Zeit geschuldet mit dieser 80er-Jahre-Mode. Das ist großartig. Aber eben auch diesem unbändigen Traum, nicht zu gewinnen, aber wenigstens das dabei zu sein. Und wie er alleine mit seinem Rucksack nach Garmisch aufbricht und da mehr als einmal wirklich seinen Hals riskiert, um überhaupt Übungssprünge zu sammeln. Und Hugh Jackman, der im Film seinen Trainer spielt, der bewundert diesen Mut, aber auch unterschwellig diesen Leichtsinn.
150% more brain. It's been so great, actually. I got to meet Eddie and one of the little bits of information I was asking him, I said, which bones have you broken? He said, it's probably easier to ask me which ones I haven't broken. Three.
Ja, also drei ungebrochene Knochen im Körper, das musst du erstmal schaffen. Und dann auch dieses Aufstehen danach, dieses Zurück zur Schanze gehen. Und das ist halt auch im Film so geil. Der springt, er fällt, wirklich platt auf den Boden, rutscht den Hang runter. Es ist nichts mehr da, wo es vorher war, an Körperteilen. Und 5 Minuten später steht er schon wieder auf und macht weiter.
Ja, der Typ ist vollständig irre gewesen, hat sich damit, glaube ich, auch mehr Knochen gebrochen als Jackie Chan in seinen ganzen Filmen. Der bringt es ja, glaube ich, auch auf weit über 50. Ist der Film denn, frage ich jetzt die Eddie the Eagle zwar nicht mehr damals live gesehen hat, in Klammern, weil sie zu jung ist, möchten wir gerne betonen an dieser Stelle, ist er denn akkurat, also verglichen mit deiner sicherlich aufwendigen Recherche über den echten Eddie the Eagle?
Ich habe gar nicht recherchiert, ich habe einfach nachgefragt und... Die Antwort ist nein, aber das muss der Film auch gar nicht. Denn, ja, der größte Unterschied ist wohl die Figur von Hugh Jackman. Ein ehemaliger Skispringer, Amerikaner, den er unten an der Schanze trifft. Der ist auch alkoholabhängig, leicht depressiv, raucht wie ein Schlot, will eigentlich seine Ruhe haben und dann läuft ihm dieser nervige Engländer die ganze Zeit hinterher und irgendwann nimmt er ihn unter seine Fittiche und trainiert ihn. Es ist dann mit so klassischen Montagen im Film dargestellt, wie wir sie aus dem Sportfilm kennen.
Ja.
Aber diese Typen, die der Trainer ja einfach alle zusammennimmt, diesen Trainer, den hat's nie gegeben.
I wish I did have a trainer like Johnson Perry. I had in my sort of career, my very short career up to Calgary as a ski jumper, I had about 20 or 30 coaches, because I just joined, as I was on my own, I just joined whatever team was around at the time, whether it was a school team, a regional team, a national team. And so I had one trainer who was 12 years old. He was a good jumper. He knew what he was doing. But I also had trainers who were 86 years old, who used to be a good ski jumper.
Nochmal ganz kurz. Eddie the Eagle hatte Trainer, die zwischen 12 und 86 Jahre alt waren.
Das ist wie bei so Gesellschaftsspielen von 9 bis 99. Aber daran merkt man so das Patentrezept von Eddie. Einfach machen und gucken, was am Ende bei rauskommt.
Ich habe ja eben schon die glorreichen Zeiten angesprochen, ne? Mit Leuten wie Dieter Thoma damals. Später gab es nochmal, wie aus deutscher Sicht gesehen, so eine Hochzeit des Skispringens mit Sven Hannawald und Martin Schmidt. Ist ja aber mit Leuten wie Severin Freund heute, der manchmal noch so ein bisschen was reißt, auch ein bisschen vorbei und nicht mehr unbedingt der Sport, bei dem man im Kino jetzt vielleicht so mitfiebern würde. Warum funktioniert das hier im Film trotzdem so gut?
Naja, weil der Regisseur Dexter Fletcher es überhaupt nicht nötig hat, irgendeine künstliche Spannung aufzubauen, ob Eddie jetzt gewinnen könnte oder nicht. Also wir wissen ja alle, wie es ausgeht. Viel wichtiger, es kommt ja an einem Stück unten an oder nicht. Aber es funktioniert eben, weil er das, also hier geht es wirklich um das Wie er das erzählt. Er stellt ihn nicht bloß. Edwards ist in keiner Minute eine Witzfigur, sondern ein ambitionierter junger Mann, der an sich und seinen Traum glaubt. Ein Fletcher, der zeigt ihn als Helden. Und das findet auch Hugh Jackman.
I'm slightly nervous that a few people will watch this movie and just go out onto a ski jump, you know, the next day. That's why I do remind people Eddie has broken his back and almost every bone in his body. It is something you should do sensibly. And I can imagine as a parent, I can imagine your parents be like, okay, you know, but, you know, following your dreams or whatever term, following your bliss, it's a great, I think the message of the movie really is whatever it is that you love to do, just do it. And actually the result doesn't matter. It doesn't actually matter if you make a living at it.
Also so klassische Method-Actor wie Joaquin Phoenix zum Beispiel, ne? Die würden ja natürlich, um es nachfühlen zu können, sofort auf so eine Skischanze raufklettern, sich so zwei Bretter unter die Füße schnallen und da runterjagen. Taron Egerton, der ja nun Eddie the Eagle spielen musste, oder einer von denen, sind die mal wenigstens auf so eine Übungsschanze für Skisprungschüler und mal irgendwie auch selbst gesprungen?
Also ich glaube, Taron Egerton hat so einen Sprung von so einer 10-Meter-Schanze gemacht.
Ja.
Ich glaube, wenn man das von unten sich anguckt, lacht man auch erstmal. Aber wenn man oben steht, ist das nochmal was ganz anderes. Zuzutrauen, dass sie von der 90er springen, wäre es beiden gewesen, also Taron Egerton und Hugh Jackman. Da kommt dann immer noch die Filmversicherung ins Spiel, die das natürlich versucht zu verhindern. Aber Hugh Jackman hat, selbst wenn er gedurft hätte, dann doch einen Rückzieher gemacht.
I'm fully aware in the back of my head that if Tom Cruise was playing Bronson Peary, he would have done the jump, you know. So I turned up for my first meeting with Dexter saying, you know, I think I should do that jump. And he's like, how? And I said, well, we'll work out a way. Maybe do a 40 meter, maybe put a wire on me. And Dexter was like, yeah, let's talk about it, okay. And then, as soon as I got there and I stood up there and we did scenes on one of the first days, we were right up there at that 90 meter and I was like, oh no.
Ja, ein Gefühl, das wir, glaube ich, alle sehr gut nachvollziehen können, vor allem nach dem Film.
Ich habe mal oben auf dem Holmenkollen gestanden, einer der berühmtesten Skisprungschanzen der Welt. Das war im August, es lag nicht mal Schnee, ich habe da runter geguckt, mich zweimal beinahe übergeben und gemacht, dass ich da schnell wieder runterkomme. Es ist wirklich Irrsinn, was diese Skispringer da machen. Eddie the Eagle ab Donnerstag im Kino, super Film, freue ich mich sehr drüber, dass diese Sportlegende, diese auch so lustige Sportlegende jetzt verfilmt worden ist.
Es ist übrigens, du hast eben schon gesagt, Cool Runnings, es ist das gleiche Jahr. Also Cool Runnings spielt auch 1988. Es gibt auch eine kleine Anspielung darauf.
Fantastisch. Freuen wir uns sehr drauf. Eddie the Eagle ab Donnerstag im Kino. Danke, Anna, fürs durch die Weltgeschichte fahren mit dem Bus nach München.
Wie Eddie the Eagle es damals gemacht hat.
Wie Eddie the Eagle es damals gemacht hat, ganz genau so. Ich hatte euch für heute Abend für eine Stunde Film einen deutlichen Frauenüberhang versprochen. Im Verhältnis 4:1. Ich alleine, 4 Frauen heute Abend in der Sendung. Wie schön. Das ist ein Dienstag, um ihn sich im Kalender anzustreichen. Geht direkt weiter mit der nächsten. Hier ist Inga Hinnenkamp.
Die Radio Wissen.
Filmnews.
Die Kingsmen kommen zurück. Kingsman war eine der Kinoüberraschungen 2015. Diese comedy-getriebene Persiflage von Bond und anderen Agentenfilmen. Taron Egerton machte der Film zum Shootingstar und Regisseur Matthew Vaughn bescherte er den Kunstgriff, aus 80 Millionen Dollar Produktionskosten über 300 Millionen Gewinn zu schöpfen. Schnell war klar, es wird fortgesetzt. Nur wie? Jetzt weiß es der Regisseur, der sinnvollerweise erst dann loslegen wollte, wenn er eine gute Story hätte. Hat er nach eigener Aussage jetzt, daher kann's losgehen. Taron Egerton, der wieder Nachwuchsspion Axi spielt, muss mit einem zerstörten Hauptquartier seiner Kingsmen zurechtkommen und ist auf Hilfe der Statesmen, also der amerikanischen Kollegen, angewiesen. Mark Strong, Julian Moore und Halle Berry werden mit dabei sein. Ob Colin Firth dagegen noch einmal mitmacht, ist noch unklar. Drehstart für die Kingsmen 2 ist vermutlich im Sommer. Ins Kino kommt die sicherlich wieder tiefschwarze Agentenkomödie im Juli 2017. Night Manager bei Amazon Prime. Bei der diesjährigen Berlinale war sie eine der gehypten neuen Serien. Seit gestern steht sie bei Amazon Prime zum Angucken bereit. Die Thriller-Serie The Night Manager. Tom Hiddleston spielt darin einen ehemaligen Soldaten und jetzigen Manager eines Hotels, der vom britischen Geheimdienst reaktiviert wird. Er soll in das Kartell des mächtigen Waffenhändlers Roper eingeschleust werden, gespielt von Ex-Dr. House-Darsteller Hugh Laurie. 8 Folgen, à 45 Minuten, in denen der Ex-Soldat immer tiefer in die Kreise von Roper eintauchen muss und nach dem bekannten Thriller-Muster natürlich irgendwann vor der Frage landet, auf welcher Seite er nun eigentlich steht. Regie geführt hat die Dänin Susanne Bier. Die ersten 2 Folgen, die es auf der Berlinale zu sehen gab, die hatten größtenteils positive Kritiken bekommen. Sherlock verpasst? Verdammt! Monate drauf gewartet und dann gestern Abend doch im Eierlikör-Delirium den Sendetermin verpasst. Macht nix. Sherlock, die Braut des Grauens, wird noch einmal wiederholt. Mittwochabend, 0 Uhr, 2. Versuch in der ARD. Denn in der Mediathek ist das Programm-Highlight vorerst noch nicht verfügbar. Wer also Sherlock Holmes und Dr. Watson, wieder gespielt von Benedict Cumberbatch und Martin Freeman, gestern Abend um 21 Uhr verpasst hat, sollte sein Wecker oder den Festplattenrekorder auf morgen Nacht 0 Uhr stellen, dann bekommen es die 2 Ermittler aus der Baker Street Nummer 221b noch einmal mit einer Killerin zu tun, die selbst für das raue 19. Jahrhundert als außergewöhnlich brutal eingestuft werden darf. Es handelt sich dabei nur um diese eine Folge, die bei Originalsender BBC als Weihnachtsspecial verkauft wurde. Bis zur nächsten dreiteiligen Staffel werden die Sherlock Fans dagegen wohl noch bis 2017 warten müssen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film.
Was halten Sie von dem Fledermausordnungshüter in Gotham? Er denkt, über dem Gesetz zu stehen.
Dass der Daily Planet die kritisiert, die denken, sie würden über dem Gesetz stehen, ist ein wenig heuchlerisch. Jedes Mal, wenn ihr Held ein süßes Kätzchen vom Baum rettet, vergöttern sie ihn gleich in einem Leitartikel über einen Alien, der, wenn er wollte, hier alles niederbrennen könnte.
So hört sich das an im neuen Mega-Blockbuster Batman vs. Superman, der seit Donnerstag im Kino ist, wenn sich die beiden Protagonisten, nämlich Superman und Batman in Zivil, auf einer Party streiten und sich gegenseitig vorwerfen, was der andere jeweils alles falsch macht. Letzten Dienstag konnten wir noch nicht über den Film reden, ihr erinnert euch, weil es diese besagte Sperrfrist darauf gab. Es durften zu der Zeit noch keine Kritiken zum Film veröffentlicht werden. Also holen wir das jetzt kurz nach. Was passiert in diesen über 2 Stunden Superhelden-Spektakel von DC, der ja das neue Zeitalter der Anti-Marvel-Bewegung bei DC einläuten soll, indem man jetzt diese beiden Superhelden zusammengetan hat, so ähnlich wie sie es bei Marvel seit einiger Zeit mit den Avengers machen. Jetzt also DC mit Batman und Superman. Es passiert die erste Stunde erstmal nicht besonders viel, außer dass wir die beiden Helden gezeigt kriegen. Auf der einen Seite Bruce Wayne, der ja Batman ist im zivilen Leben, auf der anderen Seite Clark Kent, der Superman ist, die in ihren Städten Metropolis und Gotham City quasi als Nachbarn nebeneinander herwohnen und sich nicht besonders gut leiden können. Der eine hält den jeweils anderen für eine Bedrohung der Menschheit. Dadurch entsteht dieser Streit zwischen den beiden, der dann noch angeheizt wird durch Lex Luthor, den Bösewicht des Films. Der wird gespielt von Jesse Eisenberg. Und das ist der, der immer wieder mit so kleinen, fiesen Aktionen diesen Hass der beiden Superhelden aufeinander noch schürt.
Der größte Gladiatorenkampf der Weltgeschichte. Gott gegen Mensch. Tag gegen Nacht. Der Sohn von Krypton gegen die Fledermaus von Gotham.
Jesse Eisenberg hat sich da eine etwas merkwürdige Interpretation von Lex Luthor überlegt, zusammen mit Regisseur Zack Snyder. Das ist nicht der taffe Geschäftsmann, wie man ihn eigentlich so aus den Comics kennt, sondern der erinnert hier so ein bisschen mehr an Heath Ledgers Joker aus den Batman-Filmen von Christopher Nolan. Ist also ein bisschen zu irre, ein bisschen zu wahnsinnig gespielt, kriegt dadurch manchmal auch was leicht Albernes. Der Story an sich allein hilft dieser Lex Luthor, egal wie er nun gespielt ist, aber auch nicht großartig weiter. Wir sind immer noch an dem Punkt, dass ich nach einer Stunde im Film festgestellt habe, dass bis jetzt nicht wirklich viel passiert ist. Und dann, ja, schwelt dieser Konflikt zwischen Batman und Superman langsam in so eine Ebene, in der es dann handgreiflich wird. Irgendwann die beiden Superhelden mit viel Getöse, wahnsinnigen 3D-Effekten und vor allen Dingen einem irrsinnig lauten Sound im Kino aufeinander zu crashen und alles mehr oder weniger in Schutt und Asche gelegt wird. Das ist dann also im Endeffekt der Versuch von Regisseur Zack Snyder gewesen, eine letztendlich fehlende oder zumindest nicht besonders gut gelungene Story zu kompensieren durch massive Bildeffekte und durch diesen angesprochenen brachial lauten Sound. Wenn ihr euch das angucken wollt, dieses massive, dieses zerstörerische, dann könnt ihr das im Kino tun, auf einer großen Leinwand, ja. Es ist aber auch nicht anders oder nicht besser oder noch einen Schritt weiter, als wir es von Marvels Avengers kennen. Also wenn ihr schon ein paar von diesen aktuellen Superheldenfilmen durch habt, muss ich das leider so sagen, seht ihr in Batman vs. Superman in der Hinsicht nichts Neues und kriegt dazu noch eine Story, die einfach wirklich sehr dünn und sehr dürftig ist letzten Endes. Ich war nichtsdestotrotz bei der Europapremiere in London für euch, habe mit den Schauspielern und auch mit dem Regisseur getroffen, sehr merkwürdiges Interview geführt mit Henry Cavill und Ben Affleck, die beiden Hauptdarsteller, Henry Cavill, der zum zweiten Mal jetzt schon Superman gespielt hat nach Man of Steel, das war sein erster Auftritt, Ben Affleck jetzt ganz neu in der Rolle als Batman. Ben Affleck, keine Ahnung, was mit dem im Interview los war, das war fast schon spooky. Die saßen also nebeneinander beim Interview vor laufender Kamera und egal, was ich gefragt habe, es hat immer nur Henry Cavill geantwortet, selbst bei den Fragen, die ich direkt an Ben Affleck gestellt habe. Der hat dann höchstens mal sowas hier gesagt.
You got it.
Ja, so eine 1-Sekunden-Antwort, you got it, das war's dann eigentlich. Der war ganz merkwürdig drauf. Das Schöne war, dass ich aber auch mit Gal Gadot sprechen konnte. Israelische Schauspielerin, 30 Jahre alt, ehemalige Miss Israel, aber auch schon bekannt durch ein paar andere Actionfilme, die sie gemacht hat. Fast and Furious war sie in ein paar Filmen zu sehen beispielsweise. Und das ist eine wirklich tolle Frau und der eigentlich wirklich größte Lichtblick des Films. Gal Gadot spielt Wonder Woman. Das ist die letzte Superheldin, die dann im Film noch mit dazukommt. Damit sind sie dann am Ende 3. Sollen ja mehr werden. Ich sage nur Stichwort Gerechtigkeitsliga. Die Comic-Nerds unter euch wissen, was das bedeutet. Da wurde also schon mal der ein oder andere noch dazukommende Superheld introduced, wie die das in Hollywood gerne nennen. Also da kommt jetzt noch einiges an Filmen auf uns zu. Aber Gal Gadot als Wonder Woman wirklich sehr erfrischend in diesem Film. So, sie habe ich auch getroffen und mit ihr sprechen können. Und wir haben uns unter anderem über ihre Ausbildung beim israelischen Militär unterhalten. Und das möchte ich euch nicht vorenthalten.
Gal Gadot, good thing is we don't have to play the silly game like a beautiful woman in such an action movie, because you're already used to it and we know that. We know you're from the Fast and Furious movies.
Yes.
But still the question, of course, what was different being in a huge blockbuster like this, which is completely action and fighting scenes oriented?
Well, first of all, everything about it is different. I mean, the genre is the same genre, but it's different. I had a different director, a different cast, different story and different character. So everything was different. I enjoyed both, obviously. And I'm very, very happy and grateful for the fact that I'm gonna tell the Wonder Woman story.
You were playing in a sandbox with the big guys, with Superman and with Batman,
it
with
felt
Henry
awesome.
And Ben. How did they treat you? Like more like a lady or like a pal?
Interesting question. They were very gentlemen, but I also felt like I was one of the boys and we can have like normal conversation without, it was both.
You went to the Israel army mm-hmm. for like 2 years.
Right.
Because you had to, because it's usual.
Yeah, in Israel it's a mandatory.
Yeah, and
go.
In Germany it's completely uncommon. Like girls can go to the army if they want to, but they of course don't have to.
Yeah.
So, what would you say in these 2 years, what did you learn there that you can maybe use for your career, for doing films?
I don't know how much, you know, you actually learn and you can actually practice what you learn in Hollywood. It's very different. It's two different worlds.
Uh-huh.
Having said that, you know, let me start by saying that I hope that no place would ever need an army. All about peace and harmony and this kind of world. But unfortunately, that's not the case in Israel. And part of being Israeli is giving back to society and giving back in going to the army. It was a very, very interesting period of time of my life. The only thing that was kind of resemblance was the fact that I did my training in the army. I was a fighter, a combat trainer, and it was very physical. And the training that I did for this movie for 9 months prior to shooting Batman versus Superman was super intensive as well. So the physicality and the intensity of it was similar.
Now you scare me even more. Gal Gadot, thank you very much.
Thank you for
brilliant performance and hope to see you soon again as
thank
Wonder
you.
Woman and as
yes,
whoever you want to be.
Thank you. Thank you so much.
Ich möchte nicht über irgendwelche wirklich blöden Klischees reden, aber sich diese Frau vorzustellen als Nahkampftrainerin beim israelischen Militär, das braucht schon wirklich einiges an Überzeugungsarbeit mit sich selbst, so im eigenen Kopf. Spannende Frau, war ein tolles Gespräch mit ihr. Sie ist Wonder Woman, wird auch ihren eigenen Solo-Auftritt kriegen. Der ist, soweit ich weiß, schon beschlossene Sache im DC-Filmuniversum. Im Augenblick spielt sie noch an der Seite von Batman und Superman im Film Batman vs. Superman, der seit Donnerstag in den Kinos ist. Bei 91 Filmabenden. 207 Filmen und 15 Flaschen Gin. Das ist nämlich die beeindruckende Statistik von Schriftsteller und Drehbuchautor Clemens Meyer und seinem Partner in Crime, dem Geschäftsführer des Leipziger Literaturinstituts Claudius Niesen. Ein Jahr lang haben sich die beiden durch ihre riesige B-Movie-Sammlung geguckt, gefeiert, gequält und manchmal auch richtig durchgelitten, haben sich nochmal Klassiker wie Rambo mit Sylvester Stallone oder auch die gesammelten Bud Spencer und Terence Hill Schinken reingerissen. Dazu jede Menge Trash-Filme, die nach eigenen eigener Aussage derart unterirdisch sind, dass es nicht nur wehtat, sie sich nochmal anzugucken, sondern dann auch nochmal wehtat, drüber zu schreiben. Getan haben die beiden es trotzdem und das Ergebnis ist das Buch Zwei Himmelhunde. Irre Filme, über die man lieber schreibt, das diese Woche erscheint. Simone Schlosser hat sich mit einem der beiden Irren, mit Claudius Niesen nämlich, getroffen und mit ihm über Abgründe und Perlen der Filmgeschichte gesprochen.
Der Actionstreifen Der Bulldozer. Ein Kopffilm mit Kampfsportelementen. Chuck Norris spielt den Karatelehrer Matt. Gestellter Körper, blonde Haare, Schnäuzer. So klingt es, wenn Matt seine Gegner niederstreckt.
Das war dein Todesurteil, Sparks.
Und so klingt es, wenn Clemens Meyer und Claudius Niesen darüber schreiben.
Chuck Norris ist der Bulldozer. In dem Film Der Bulldozer. Wir hassen Chuck Norris-Witze. Wir überlegen, ob wir den Klassiker Der Bulldozer auf Deutsch oder auf Englisch gucken sollen. Aber ein Roundhouse-Kick ist ein Roundhouse-Kick ist ein Roundhouse-Kick. Chuck Norris ohne Ton anzuschauen ist ein poetisches Ballett. Still und würdevoll, wie die Tiefen des Alls. Chuck Norris kackt Lichtschwerter. Wir lachen nicht über Chuck Norris-Witze. Wir sind loyal dem Meister gegenüber.
Clemens Meyer ist Schriftsteller und Drehbuchautor. Claudius Niesen, Geschäftsführer des Leipziger Literaturinstituts. Beide verbindet eine enge Freundschaft und die Liebe zu sogenannten B-Movies.
Ja, grundsätzlich ist unser Verhältnis zu Filmen natürlich, dass wir ohne Filme genauso wenig leben können wie ohne Bücher. Das gilt natürlich nicht nur für B-Movies, aber B-Movies sind natürlich ein sehr, sehr besonderer Wein und nur Kenner wissen, die ein oder andere Flasche wirklich zu schätzen.
Insgesamt haben die beiden Himmelhunde, wie sie sich selbst in ihren Texten nennen, mehr als 200 Filme für das Buch gesehen. Actionstreifen, Zombie-Massaker, Kannibalenfilme. In einer unterhaltsamen Mischung aus Ironie und Verehrung schreiben Clemens Meyer und Claudius Niesen ihre eigene Filmgeschichte. Neben Chuck Norris treten auf Steven Seagal und Sylvester Stallone, B-Movie-Ikone Bruce Campbell und natürlich Bud Spencer und Terence Hill.
Wir haben bestimmt zusammen 30 laufende Regalmeter an Filmen, DVDs, VHS und dann gibt es ja auch noch ein paar Online-Geschichten. Die Auswahl, die haben wir immer wieder neu getroffen. Also man kann eigentlich gar nicht auswählen, weil sie sind alle grandios.
Jedem Genre haben die beiden Autoren ein eigenes Kapitel gewidmet, wobei Schreibstil und Tonfall mit der Art der Filme variieren. Die Anleitung für einen erfolgreichen Filmabend liefern die beiden gleich mit. Immer die Hand auf die Fernbedienung zum pointierten Spulen und Zoomen. Und gegen besonders herausfordernde B-Movies helfen nur Gin Tonic und Erdnussflips. Oder der nächste Film.
Die Himmelhunde lieben alle Filme. Aber am Ende ist man auch froh, dass sozusagen die Regel ist bei B-Movies, dass sie nicht länger als 80, maximal 90 Minuten dauern. Denn danach braucht man wieder Platz für das nächste B-Movie.
Zum Beispiel der titelgebende Bud Spencer und Terence Hill Klassiker Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Oder der verschollene und für das Buch wiederentdeckte Ringo Starr-Film Son of Dracula. Die einzigen Filme, mit denen Clemens Meyer und Claudius Niesen nichts anfangen können, sind Blockbuster. Dementsprechend heißt es in ihrem kleinen Videothekenalphabet unter I wie Imperium:
Imperium, das schlägt bei uns nicht zurück, sondern kriegt eins auf die Fresse. Denn die Himmelhunde hassen Star Wars. Die Himmelhunde lieben Plan 9 from Outer Space. Mutant, das Grauen im All. Und Rocky Jones, Space Ranger.
Naja, die Himmelhunde hassen Star Wars, müssen natürlich Star Wars hassen. Blockbuster gehen gar nicht. Diese ganzen technischen Effekte, das viele Geld, das tut den Film einfach nicht gut. Und dann doch lieber ein B-Movie, wo man die Ketchupflasche vielleicht nicht mehr sieht, aber zumindest noch mitdenkt.
Beim Lesen des Buches gelten die gleichen Regeln wie beim Filmabend. Mit dem einzigen Unterschied, dass man nicht selbst spulen und zoomen muss. Zwischen den Zeilen sind die Texte außerdem eine Hommage an die Videotheken mit ihren kreditkartenähnlichen Ausweisen und ihren Horror- und Porno-Ecken.
Dieser Filmkonsum, der hat uns natürlich härter gemacht. Na, es ist schon anstrengend. Also da muss man auch sagen, das kann man, glaube ich, nicht immer wiederholen, weil das ist dann auch ein Stück weit selbstzerstörerisch.
Eine Ausnahme würde Claudius Niesen nur für Fernsehserien machen. Der Fahnder mit Klaus Wennemann oder Klaus Löwitsch als Peter Strom. Perlen der deutschen Fernsehgeschichte, die nur auf ihre Entdeckung warten. Das nächste Buch der beiden Himmelhunde kommt bestimmt.
Es wird unbedingt eine Fortsetzung mit Serien geben, auch wenn Clemens das ganz anders sieht. Clemens, hör mir ganz genau zu. Ich werde dich kriegen und du wirst alle diese Serien gucken.
Simone Schlosser über zwei Himmelhunde, irre Filme, über die man lieber schreibt, von Clemens Meyer und Claudius Niesen. Das Buch ist im Leipziger Indie-Verlag Voland und Quist erschienen, kostet 18 Euro und in den nächsten Wochen sind die beiden Autoren auch auf Lesereise unterwegs, quer durch Deutschland. Das könnte sehr interessant werden. Informationen zum Buch und zu den Lesungen findet ihr bei uns im Netz auf deradiowissen.de.
Bitte lassen Sie mich gehen, bitte.
Es gibt nichts mehr, wo du hinkürtest, Michelle. Was Glück, dass du hier bist, ehrlich.
Ich verstehe das nicht, ich...
Es gab einen Angriff, einen schwerwiegenden. Ob es ein chemischer oder atomarer war, weiß ich nicht. Aber hier unten sind wir davor geschützt.
Ich war eigentlich nördlich von hier unterwegs, ich meine...
Du hattest einen Unfall. Ich habe dir das Leben gerettet.
Danke Ihnen. Vielmals, dass Sie mir das Leben gerettet haben. Ich schätze, ich sollte jetzt lieber ins Krankenhaus fahren.
Du kannst hier nicht weg.
Ganz schön ekelhafte Situation für Michelle, die in diesem Keller oder Bunker oder wo auch immer zu sich gekommen ist und diesem Mann gegenüber sitzt, den sie überhaupt gar nicht kennt. Der behauptet allerdings, er habe sie nicht etwa entführt, gekidnappt und in diesen Keller oder Bunker oder was auch immer verschleppt, sondern er habe sie nach einem Unfall gerettet. Gerettet in letzter Sekunde, weil über der Welt ein schwerwiegender, atomarer oder wie auch immer Unfall oder Angriff stattgefunden haben soll. Alle Menschen außer ihnen beiden sollen angeblich tot sein. Michelle hat nur zwei Möglichkeiten. Entweder sie glaubt diesem Mann diese Geschichte oder sie besinnt sich auf das, was naheliegender ist, nämlich, dass er sie tatsächlich gekidnappt hat in diesen Bunker oder Keller oder was auch immer verschleppt hat und da jetzt gefangen hält, weil er eben doch ein wahnsinnig gewordener Psychopath ist. Sehr spannende erste 90 Minuten in diesem Thriller 10 Cloverfield Lane. Da werden bei dem einen oder anderen von euch ein paar Glöckchen im Ohr bimmeln. Cloverfield, da war doch mal was. Ja, da gab es von J.J. Abrams produziert 2008 so einen Monster-Science-Fiction-Thriller aus so Found-Footage-Sachen zusammengebastelt. New York wird angegriffen, ja, von irgend so einem Monster oder Außerirdischen. Jetzt halt 10 Cloverfield Lane, wieder von J.J. Abrams produziert. Ein Film, der auch lange Zeit uns im Unklaren darüber lässt, was wirklich mit der Welt passiert ist. Stark gespielt in den beiden Hauptrollen Mary Elizabeth Winstead, kennt ihr vielleicht aus Death Proof, sie spielt diese Michelle, und John Goodman, der großartige Schauspieler, der spielt diesen Typ mit seinem Keller oder Bunker oder was auch immer, der behauptet, sie vor einer Alien-Invasion zu retten. Startet ab Donnerstag in den Kinos. Die letzten 15 Minuten des Films fand ich sehr zweifelhaft, müsst ihr euch selbst ein Bild machen. Die ersten 90 Minuten fand ich grandios. Und mit dieser Ungewissheit über den Film entlasse ich euch jetzt in den Abend. Tom Westholt ist raus für heute Abend. Eine Stunde Film.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.